Bist du auch einer von denen, die guten Stoff suchen? Wenn ja, dann seid ihr nämlich genau richtig hier. Und zwar heute geht es wieder um unser Lieblingsthema in diesem Jahr. Es geht um Hanf, vor allem geht es um Nutzhanf, nur dass da kein Irrtum auftaucht. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Textilingenieurin Ursula Mock. Ursula, ich grüße dich. Hallo.
Hallo, hallo.
So, ist natürlich schon ein bisschen provozierend, diese Karte, gell? So, ist schon ein guter Blickfang, ja, aber ich habe es gerade im Eingang ja gesagt, also wir reden heute hier nicht über Drogen, sondern wir reden hier über Textilien, über Fasern, über Nutzhanf und das scheint dein großes Thema zu sein, oder habe ich das
Genau.
richtig verstanden? Ja, okay.
Jawohl. Genau.
Du hast studiert, ja, also wirklich Bachelor of Engineer, das habe ich noch gar nicht erfahren, dass es das gibt, diesen Abend.
Ja.
Studiengang Bekleidungstechnik hast du gemacht.
Richtig, richtig.
So der naive Gedanke ist natürlich dann, ist das ein Schneider mit Diplom oder was ist das? Das war so der erste Gedanke, aber da steckt viel mehr dahinter. Kannst du das vielleicht mal in ein paar Worten erklären, was eigentlich ein Textilingenieur eigentlich als Aufgabe hat primär?
Okay. Ja, also ein Textilingenieur oder eine Textilingenieurin kann unterschiedliche Bereiche sich einbringen in der Textilbranche, aber auch das kann auch Richtung technische Textilien gehen, also Medizintechnik. Zum Beispiel ist auch ein Stand ein Textil, ja, ist ein Geflecht, also das, was man einsetzt
Bei
bei
Herzoperation. Ja.
Herzoperationen. Oder auch Richtung Agrartextil, ne, also Bepflanzung von Hängen. Das sind auch textile Stoffe. Oder Richtung Automobilbranche zum Beispiel. Oder ganz klassisch eben, das ist mein Studiengang tatsächlich, ist einfach bei den herkömmlichen großen Firmen, den Marken, die man halt so kennt von der Einkaufsmeile, einfach da die Prozesse steuern. Je nachdem, welche Abteilung man halt ist, Schnittabteilung oder die Distribution oder die Zutatenabteilung, also das bedeutet Zutaten,
Produktionsmanagement,
genau,
können wir das so? Oh, okay.
Produktionsmanagement oder einfach auch der Einkauf von den ganzen Materialien, die man eben braucht für die Kollektion, diese Betreuung oder auch die Betreuung von den Warenwirtschaftssystemen und so weiter. Also das ist ziemlich vielschichtig.
Okay, ein großes Feld, in dem du dich da austoben kannst. Hast
Genau.
du während deinem Studiengang deine Liebe zu dieser Pflanze entdeckt oder war das genau andersrum, dass du deswegen das gemacht hast? Was war zuerst da, die Henne oder das Ei?
Nee, also der Hanf war dann als zweiten Schritt da.
Aha.
Der erste Schritt war tatsächlich die Begeisterung einfach für Textilien, weil ich bin auch Einzelhandelskauffrau davor gewesen, habe eine sehr renommierte Ausbildung genießen dürfen in München, im Ludwigbeck. Und da war ich auch hauptsächlich in der Strickabteilung eingesetzt. Und das hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert und ich war sehr angetan von diesen überaus luxuriösen Designs von diesen Strickbekleidung für Damen war das. Und da habe ich dann so ein Gefühl bekommen, ich muss herausfinden, wie das produziert wird. Und so bin ich dann überhaupt auf die Suche gegangen, was ich lernen muss, um das herzustellen. Und dann bin ich aufs Studium gestoßen und dann auf den Hanf.
Okay. Und wie bist du infiziert worden? Wie kam das grüne Virus in dich hinein?
Das kam in mich hinein. Im ersten Semester habe ich das Buch gelesen von Jack Herer. Und
Also ich
da.
muss mal sagen, Jack Herer ist so eine Art Pionier der modernen Hanfbewegung, der also vieles wissenschaftlich auch in dem Buch reingepackt hat. Also so die Bibel, wenn man Hanf verstehen will, muss man das Buch von ihm lesen
Genau.
sozusagen. Ja.
Ja, es ist einfach ein guter Einstieg, um mal so einen Überblick zu bekommen, was ist einfach gelaufen und warum läuft es jetzt gerade nicht und was steckt da dahinter auch so ein bisschen. Und dann habe ich das einfach mal mir so ein bisschen recherchiert und dann habe ich aber gleich angefangen, das noch breiter zu fächern, weil ich finde es, ja, das lernt man ja auch so im Ingenieurstudiengang, ne? Immer so wissenschaftlich arbeiten und natürlich ist da ein Buch nicht genug und bin dann so auf die Suche gegangen für Semester und parallel in den Vorlesungen habe ich einfach auch viel dann schon gelernt, ne? Was ist eigentlich auch möglich, wie programmiert man eine Strickmaschine, auch diese Prozesse eben, wie funktioniert das und auch so, warum es hakt. Und die Dimension der Industrie, die tatsächlich hinter diesem Textil steckt, die dann der Endverbraucher halt kauft, sich schön fühlt. Und da hört es aber eben nicht auf. Da beginnt eigentlich dann zuerst das ganze Spiel sozusagen. Ja. Und das fand ich sehr interessant.
Was ist jetzt der Unterschied zu anderen Fasern und Textilien? Also du hast uns ja etliches an Mustern mitgebracht. Worin unterscheidet sich jetzt Bekleidung aus Hanf von normaler Baumwolle, einfach mal gefragt?
Also bei den Hanf ist es einfach so, Grundsätzlich einfach mal faserphysiologisch ist die Handfaser ist antibakteriell.
Das
und
heißt,
also wenn man schwitzt zum Beispiel, bekommt man nicht diesen Stinkelgeruch, wie das halt herkömmlich, also bei Plastikbekleidung ist das ja sehr schnell der Fall. Mhm. Und bei Baumwolle irgendwann dann auch, ne, nach ein paar Stunden. Und bei Hanf ist es einfach so, man kann das auch mehrere Tage anziehen, es stinkt dann einfach nicht. Ja? Gerade bei Socken ist es ziemlich schnell riechbar sozusagen. Mhm. Und das hat mich total fasziniert, dass es eine natürliche Faser gibt, die diese Eigenschaft besitzt, weil im Bereich der Chemiefasern wird halt es versucht, chemisch im Labor herzustellen, so eine Fähigkeit zu erhalten. Und ich bin halt einfach schon immer ein Fan von der Erde und das hat mich total geflasht, schon diese Eigenschaft. Und dann geht es halt weiter, es ist auch atmungsaktiv, also die Faser ist so aufgebaut, sie hat innen drin Hohlfasern, so die Luft kann sehr gut durch und natürlich demnach auch die Feuchtigkeit. Also es kann die Feuchtigkeit, wenn sie jetzt vom Körper kommt, ziemlich schnell nach außen transportiert werden und umgekehrt, wenn es regnet, wird sie halt schnell nach innen transportiert. Aber es ist einfach ein guter Austausch gewährleistet. Also ein Hanftextil trocknet auch ziemlich schnell im Vergleich zur Baumwolle.
Aber es ist jetzt nicht so eine Art Gore-Tex-Membran, dass Feuchtigkeit von innen nach außen geht und außen nicht. Also es wird schon, man wird nass, wenn man es anhat.
Ja,
das ist schon klar.
Es hat jetzt keinen
Regenschutz in dem Sinne.
Nein, nein.
Okay, ja. Weil das wäre natürlich unglaublich toll.
Da gibt es dann andere Fasern, wo man natürlich dann, wenn es dann jetzt Richtung Forschung dann auch gehen würde, bei der Garnherstellung in Zukunft, die nächsten Jahre, Jahrzehnte, da gibt es dann andere Fasern, die man dazu nehmen kann, um das dann zu gewährleisten. Oder auch einfach, wie man die Stoffbildung macht. Oder im Notfall dann natürlich auch im letzten Schritt eine Membran oben auflegt. Aber dann ist es ja eben auch so, wenn der Hanf nass wird zum Beispiel, dann wird der Reis fester. Und das gibt es auch bei keiner anderen Naturfaser in diesem Umfang so. Hä? Das ist unglaublich.
Je nässer, desto stabiler.
Ja.
Kannst du das erklären physikalisch? Weiß man das? Oder?
Das weiß ich, das kann ich nicht physikalisch erklären, was da genau passiert in der chemischen Reaktion oder so. Aber das ist sichtbar. Also wenn du zum Beispiel, es gibt so einen Kollegen von einer Firma aus Südtirol, der hat seine Hausauffahrt, der wohnt am Berg oben mit Hanfseilen gespannt und am Anfang waren die Pfosten so nah, dann hat es erstmal geregnet, dann hat die Pfosten so ein bisschen so reingebogen. Ne? Da musste er den versetzen zum Beispiel. Und so kam es ja auch, dass überhaupt der Kolumbus über den Atlantik fahren konnte. Das hat er mit Hanfseilen und Segeln gemacht und das ist einfach ultra stark und auch salzresistent. Ne?
Okay.
Natürlich ist dann der Vorteil der Chemiefasern, deswegen werden die auch hauptsächlich eben eingesetzt für diese technischen Bereiche, weil sie natürlich viel leichter sind.
Ah,
aber das
klar,
war für mich zum Beispiel nie ein Argument, wo ich dann sage, nee, dem Hanf gebe ich gar keine Chance. Ne?
Worin unterscheidet sich jetzt dieses Stückchen Faden von einem normalen Baumwollfaden? Also ich habe es gerade versucht mal auseinanderzuziehen. Also es geht, aber man braucht schon Schmackes. Also es ist jetzt nicht so pink und dann ist es weg. Mhm. Erstmal, wie kriege ich so einen Faden hin? Wird das ähnlich gemacht wie bei Baumwolle oder ist das auch wieder eine ganz, ganz spezielle Art und Weise, wie das hergestellt wird?
Also Baumwolle, die Pflanze, die ist eher eine Frucht, kann man sagen. Oben platzt das dann auf und dann sind innen drin diese feinen Fasern. Ja. Da erntet man sozusagen die Köpfe. Ne? Und bei dem Hanf ist das eben der Stängel, das sieht man auch hier auf diesem Bild. Wenn man sich dann diese Hanfpflanze vorstellt, oben sind die Samen, Blütenblätter und auch die medizinischen Substanzen enthalten. Und unten im Stängel sind dann die Fasern innen drin, ne, das sieht man jetzt hier so, da habe ich mal so ein bisschen zerbrochen auch schon
den
Stängel.
Das sind die Fasern dann.
Genau,
ja.
Die sind da sozusagen innen drin versteckt, so wenn ich das dann hier so aufbreche. Und dann wird es nämlich schon spannend, eben bei dem Brechen kommen die Hanfschäben zum Vorschein.
Ja.
Und die wiederum kann ich dann für Ziegel hernehmen. Und wenn ich dann diese Hanffasern gelöst habe, das sind dann hier. Die muss ich natürlich jetzt bearbeiten, um dann erstmal so einen Strang zu bekommen. Das wäre dieses. Und da bleibt so ein Wirrwarr übrig. Da sind auch noch Hanfschäben drin. Daraus kann ich zum Beispiel Dämmmaterial auch machen. Also habe ich wieder eine Verwertung des Stängels. Und dann eben üblich das Feinste, wertvollste ist dann dieses. Das kann man auch als grünes Gold bezeichnen. Also es gab Zeiten zu Karl Marx, da galt das als Währungsmittel. Und wenn ich recherchiere noch mehr zurück, dann waren die Hanffasern schon immer sehr wertvoll, weil je feiner und desto weicher, desto mehr mechanische Bearbeitung brauchen sie. Und dahinter steckt Arbeit. Ne? Also muss ich wirklich auch mit den Händen. Früher haben die also Menschen das mit den Händen gemacht. Ne? Also früher meine ich so Ägypten und noch früher. Ja, klar, also wirklich sehr viel früh sozusagen. Und und das hat mich immer total fasziniert. Und als ich dann das erste Mal, das war noch in meinem Studium, auf einer Hanfmesse war und hatte eine Garnrolle, wurde mir gezeigt, die irgendjemand vom Opa auf dem Dachgeschoss gefunden hat. Und das sah aus wie Seide, urglänzend.
Also ewig alt, Jahrzehnte
ewig
alt?
Ewig alt, immer noch haltbar und so wertvoll. Also das hat mich direkt angestrahlt. Ich dachte mir so, wow, und das will ich. Ne?
Ist
das
dann ich die super. Haltbarkeit von Hanfklamotten natürlich auch um ein Vielfaches länger? Oder kann ich die meinen Enkeln noch vererben?
Ja, bestenfalls ja. Das kommt aber, da scheiden sich ja dann die Geister, weil wir haben ja so wenig eben leider geforscht die letzten Jahrzehnte. Da brauchst du dann natürlich schon eben geeignete Techniken. Und heute machen wir das ja nicht mehr so stark mit der Hand. Also es wäre dann schon schön, natürlich, wenn wir jetzt mit der Faser beschäftigen, auch die industriellen Schritte, also die mechanischen Schritte mit Maschinen herzustellen.
Es gibt ja gewisse Vorbehalte gegenüber dieser Kleidung, so nach Motto, ja, das lässt sich nicht umsetzen, das kann man nicht herstellen, das ist viel zu kompliziert und lässt sich auch nicht so gut tragen. Wie sind da deine Erfahrungen? Du trägst selber Hanfkleidung?
Ja, heute hier diese Hose und mein T-Shirt, das ist Hanfbekleidung.
Okay, hast du das auch selber herstellen lassen? Ist das aus deiner eigenen Kollektion sozusagen?
Ja? Das habe ich sogar tatsächlich selber genäht. Dieses T-Shirt jetzt und die kam von, die habe ich ja produzieren lassen bei der Näherei. Ja.
Wie sind da deine Erfahrungen mit Hanfkleidung auf der Haut? Spürst du da etwas, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt einfach nicht so riecht, wenn man schwitzt oder so, hast du einen Unterschied beim Tragekomfort oder gibt es den überhaupt?
Ja, selbstverständlich, der ist gigantisch, würde ich das schon beschreiben. Da die Hanffaser auch die gleiche mikroelektrische Spannung wie die Haut hat, verschmilzt man sozusagen mit seiner Bekleidung. Und das ist auch eine Rückmeldung von vielen Kunden und auch von Menschen, die ich selber kenne, die seit Jahrzehnten schon Hanfbekleidung tragen, die im ersten Boom damals zu den 70er Jahren schon an Hanfbekleidung rangekommen sind. Die berichten das auch so, dass man das irgendwie gar nicht mehr so richtig spürt, dass man überhaupt was anhat.
Das ist doch, kannst du das noch mal ein bisschen näher erklären? Ja. Was heißt mikroelektrische Spannung oder wie hast du das genannt?
Ja, genau. Also jede Materie hat eine Spannung, physikalisch. Kann man die berechnen, also so ganz handfeste Physik.
Ja, ja.
Und die Haut hat auch eine Spannung.
Ja.
Und die Faser hat auch eine Spannung. Und die ist nahezu gleich. Ja?
Okay.
So, und deswegen ist es auch sehr gut für Allergiker geeignet oder für Menschen, die hautempfindsam einfach sind oder einfach für Menschen, die einfach so sensitiv sind oder einfach für Menschen, die Bock haben, sich nackt zu fühlen, obwohl sie was anhaben. Und und das sind so die Dinge. Und dann, mich reizt sehr der Bereich der Quantenphysik. Und auch diese mikroelektrische Spannung, das ist dann so das 3D-Level, sage ich mal. Aber darüber hinaus hat das ja auch eine Frequenz. Ja, und da habe ich schon ein bisschen recherchieren angefangen und bin zu ein paar Informationen schon gekommen, die dann einfach auch, wo es auch darum geht, wenn die Bekleidung, die wir anhaben, was macht die mit unserer Energie um uns herum? Ja?
Okay.
Welche Einflüsse hat die da drauf?
Ne? Also auf noch einer ganz anderen Ebene auch Einflüsse. Ja, okay. Das verlässt natürlich den Rahmen jetzt vom normalen Nutzhanf, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da weiterforscht, dass man da auf ganz erstaunliche Dinge stößt. Es wird nicht umsonst seit Jahrtausenden so gebaut sein. Ja. Was hast du für Erfahrungen gemacht jetzt im Umgang mit der Textilindustrie? Sagen die, hier macht auf die Tore, reitet ein und endlich haben wir die Marktlücke gefunden? Oder ist das eher so, weiß nicht, mag ich noch nicht so? Ist der Markt reif oder ist die Gesellschaft reif für so etwas, dass man auch das Bewusstsein dahinter entdeckt?
Ja, ich finde so Pauschalisierungen finde ich mal schwierig zu treffen. An sich ist die Erde reif, sage ich mal so. Wenn ich mich umschaue, wie das ökologisch ausschaut, überall auf der Erde, ist einfach das schon mal ein Faktor, der einfach zu bedenken ist für zukünftige Produktionen. An egal welchen Produkten darauf zu achten, welche Rohstoffe verwende ich. Also das finde ich so den Grundstein. Und das Bewusstsein der Menschen, ja, da sind wir mitten in einer spannenden Zeit, da tut sich ja ganz viel, täglich würde ich schon fast sagen, ne, wo einfach die Menschen immer mehr darauf achten, auf diese ganzen Dinge, was esse ich, was trage ich, wo kommt es her, wie ist es entstanden, ne, wer hat es gemacht, steckt da irgendein riesen Monopol dahinter oder ist es eben mein Nachbar, der irgendwie eine Manufaktur hat und all diese Dinge.
Also ökologischer Fußabdruck.
So genau, und, der zählt auch noch mit rein. Und da ist definitiv immer mehr ein Zug zu spüren, ne, in diese Richtung. Und die Industrie, klar, das kann man jetzt schon erstmal jetzt so sagen, das ist noch lange nicht reif, weil diese Stängel eben zu verarbeiten, nur mit Maschinen und dann auch noch fein, da fehlt einfach die Forschung. Ne? Und das ist auch, wo ich eben mit einigen Firmen vernetzt bin, wo jeder macht und tut und rumtüftelt, die meisten im kleinen Stil. Ne, die auch einfach dann Bauern fragen, hey, kann ich mal ein paar Stängel haben? Und dann trocknen die und gucken, wie ist das jetzt geworden? Welche Sorte war das? Ne? Und da musst du ja so Parameter dann aufstellen. Es gibt ja ganz viel zu, sehr, sehr viel zu beachten. Wenn man wirklich dann so seidenähnliche Fasern haben möchte, gibt es wirklich sehr viel zu beachten. Und wir haben da noch sehr viel zu lernen. Ne? Und das geschieht aber schon. Ne? Also es wuselt überall. Das sieht man auch gerade, wenn man auf die Hanfmessen geht. Pro Jahr, ne? Immer mehr wuselt es im Hinterstübchen. Und auch eben, bei Hanf geht es ja auch um Saatgut, ne? Das ist auch sehr spannend. Da gibt es ja dann große Unterschiede, ne? Welches Saatgut man verwendet. Und es gibt auch Saatgut, wo man dann auch oben sogar die Blätter und die Blüten auch dann noch für die Lebensmittel oder für diesen medizinischen Bereich verwenden kann. Und da gibt es dann verschiedene Techniken. Also man muss schon immer entscheiden am Anfang vom Anbau, was mache ich daraus? Ne? Wenn ich mich auf den Stängel konzentriere, gelten andere Regeln, aber letztendlich wachsen sowieso immer Blätter und Blüten an den Pflanzen. Und das finde ich super, ne? Einfach diese Ganzheitlichkeit da zu erleben.
Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch vom Preis her etwas anderes ist, wie so ein 5-Euro-T-Shirt vom Krabbeltisch irgendwie vom C&A, NKD oder Quelle oder was weiß ich alles. Wie kannst du das auch ökonomisch attraktiv machen für irgendwelche Geschäftspartner? Weil ökologisch ist sinnvoll, viele Leute entdecken das grüne Bewusstsein. Du sagst es schon, die Welt steht eigentlich neben dem Abgrund schon, wenn man es mal ehrlich betrachtet. Wie kannst du da Geschäftspartner finden oder die Leute überzeugen, dass sie sagen, ja, es ist teurer wie andere Kleidung, aber längerfristig gedacht ist es doch effektiver und besser. Ja? Wie kannst du da überzeugen mit diesen Argumenten?
An sich muss ich da gar nicht persönlich überzeugen. Ich erlebe das so, dass einfach die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, ein bestimmtes Bewusstsein schon haben und auch eine Lust einfach. Und auch, das sind nicht Menschen unbedingt, die einen Porsche fahren möchten zum Beispiel, sondern es sind auch oft Menschen, die dann einfach leben oder auch in Gemeinschaft, ne, und einfach ihre Fixkosten reduzieren. Und es gibt eben ja noch mehr, was irgendwie eine Substanz an Wert hat, als wie wenn man das nur auf das Ökonomische bezieht. Und dann kann man sich da eben hintasten und tatsächlich dann, um im derzeitigen System, Kapitalismus-Kalkulation nenne ich das immer so, grob runtergebrochen, dann zu existieren, finde ich es dann eben wichtig, wenn man eben die Pflanze ganzheitlich verwendet in einem Produktionszyklus, dann kann ich sehr wohl durch die unterschiedlichen Deckungsbeiträge der Produktsparten, kann ich dann gegenseitig auch die Produkte wie helfen sozusagen. Ne? Das eine Produkt hat einfach eine bessere Kalkulation, ist vielleicht zu ermöglichen und dafür kann ich dann dem Textil helfen, bei Textil zu kalkulieren. Ist sehr, sehr schwierig. Die heutige Mode ist komplett subventioniert. Das greift so tief, dass eine komplette Wertverfälschung stattgefunden hat über die letzten Jahrzehnte. Und die Preise, die man heute vorfindet, die sind meiner Recherche nach sehr weit weg vom wahren Wert. Ne?
Genau. Also ohne Subventionen wär so eine Preispolitik gar nicht möglich in der Kleidungsbranche.
Ja. Definitiv nicht.
Okay, ich verstehe. Ja. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt würde mich mal interessieren, wie dein Montagmorgen, so typischer Montagmorgen ausschaut. Also du bist Textilingenieurin, du bist Hanfaktivistin, du bist voller Tatendrang. Was machst du? Gehst du da in dein Labor oder in deine Werkstatt und deine Schneiderei und sagst, so, jetzt probiere ich mal das aus. Wie machst du Forschungen oder wie läuft das so ab bei dir? Weil du bist ja super umtriebig, wenn ich das so mitkriege.
Ja. Ja, genau, deswegen ist jeder Tag schon fast alles und jede Woche sowieso. Ich blogge das meistens mittlerweile, dass ich sage, die und die Woche oder Wochen mache ich dieses Jahr sogar. Also letztes Jahr war ich 9 Monate nur aus dem Koffer gelebt. Ich war zwischendurch schon immer wieder zwar mal zu Hause, aber nur für ein paar Tage, Koffer umpacken, Auto umladen und wieder weiter zum nächsten Veranstaltung, zum nächsten Meeting, dann wieder zur Produktion, die betreue ich ja auch noch, ne? Dann besuche ich die, schaue, ob alles funktioniert, ist der Stoff so geworden, wie er sollte. Dann fahre ich manchmal auch zur Näherei, dann muss da auch abchecken, passt das oder wir entwickeln ein neues Produkt, da muss ich natürlich da auch präsent sein, ne? Das geht ja nicht nur über Telefon oder E-Mail. Ja, und so ist eigentlich jede Woche anders. Aber wenn ich von zu Hause aus arbeite, fängt der Montagmorgen meistens erstmal mit einer Meditation an und einem Besuch in meinem Garten. Ja. Und dann geht es wahrscheinlich meistens los mit so Telefonate, E-Mails, wieder Vernetzung schaffen oder einen neuen Auftrag bearbeiten. Wenn ich nicht zu Hause bin, dann bin ich entweder blocke ich das ein paar Tage da bei den Produzenten oder habe dann ein Meeting mit der Näherei, wo dann ein paar Tage, wo ich dann vor Ort bin. Oder bin bei Veranstaltungen. Nächste Woche bin ich zum Beispiel bei einem Festival in der Schweiz, ne, auf dem Pachamama Festival. Und dann bin ich dann da eine Woche eingetaucht in diese Welt ne, und wirke da. Und ja, so kommt es immer anders. Ja.
Wie lange machst du das jetzt schon hauptsächlich? Also zum Thema Hanf, wie lange bist du da schon aktiv? Wie
viele Jahre? Gute 2 Jahre.
2 Jahre, okay. Mhm. Das ist jetzt relativ überschaubar. Aber was ist denn dein Eindruck von dieser Szene, ist ein blödes Wort, aber es trifft es vielleicht auch so, von dieser Bewegung oder von allen Menschen, denen du begegnest in deiner Arbeit oder auf den Festivals oder so, was spürst du da? Ist das jetzt so, wie aus Amerika rüberkommt, eben so dieser Green Rush? Ist es die große Hoffnungsstimmung oder ist es eher ein bisschen ernüchternd? Das habe ich auch schon Stimmen gehört, dass das gar nicht so ist, wie alle denken. Was ist so dein Gefühl vom Zeitgeist?
Das würde ich gerne differenzieren, je nachdem, wo ich eintauche. Wenn ich jetzt so auf Veranstaltungen bin, Vorträge gebe oder bei einem Festival oder bei einer Messe, also hauptsächlich bin ich immer noch bei Hanfmessen, dann kommt mir ganz viel Euphorie entgegen. Die Menschen sind total glücklich, dass jemand so wie ich dass sich so reinhängt und das vorantreibt und sind immer ganz erstaunt, wow, wie sie das alles machen und so. Das ist so das eine. Das andere ist dann eben tatsächlich die tatsächliche Textilindustrie. Da bin ich immer noch ziemlich schockiert bis ernüchtert, wie wenig Präsenz diese Naturfaser Hanf dort hat. Also ich war auch auf so einer großen Sporttextilmesse Anfang vom Jahr und mit einem Kollegen aus Österreich und wir wollten so ein bisschen mal abchecken, wie ist so die Lage. Mhm. Da war ganz wenig über Hanf. Die meisten nicht mal irgendwie so eine Ahnung. Manche hatten dann eine Ahnung, aber so, naja, ist ja eh so alles so hart und was soll ich damit? Also das fand ich dann zum Beispiel, das ist dann ziemlich schockierend. Und dann gibt es noch so einen Bereich einfach, wo schon einfach das Bewusstsein der Menschen steigt, dass es tatsächlich eben noch mehr nachhaltige Bekleidung aus Biobaumwolle gibt. Das passiert schon, aber tatsächlich schon langsam. Mhm. Ne? Das ist immer noch schon zäh. Ne?
Was müsste da passieren jetzt, dass es so richtig, richtig vorangeht? Ist es das, was wir machen, Aufklärung, Information, oder ist es ein Tropfen auf den heißen Stein nur? Haha, Wortspiel.
Nee, das ist schon tatsächlich die Aufklärung. Und ich finde, die funktioniert auch am besten, wenn sie authentisch ist und kein Marketingzweck dahinter. Ne? Einfach aus der Sache heraus erzählen und eben aufklären. Klar, selbstverständlich, wenn irgendwelche berühmten Designer oder weiß ich nicht, eine Kollektion mit Hanf machen oder wenn es auch nur ein Teil ist und dann das mal auf eine Fashion Show nach Paris schmeißen, dann hat es natürlich nochmal andere Wellen, was es dann nimmt. Allerdings bin ich da dann immer so ein bisschen kritisch, weil ich finde es nicht sinnvoll, jetzt diese nachhaltige Faser ins alte System zu kopieren, weil dann bin ich beim gleichen Waren wie vorher und der Ursprung ist überhaupt nicht behoben, wo überhaupt eigentlich der ganze Murks entsteht.
Ne? Also du meinst, eine Victoria's Secret Fashion Show mit Hanf-Bikinis wäre jetzt das falsche Signal oder so?
Ja, falsches Signal. Es hätte zwar schon eine große Wirkung, ne? Die ganzen Mädels so, plötzlich ist dann auch Hanf modern.
Ja, ja, ja.
Klar.
Ich stelle mir jetzt gerade nur die Signalwirkung vor, wenn Heidi Klum wirklich mal die Mädels in einer Staffel damit nur mit Hanfkleidern ausstatten würde. Was das jetzt für die jungen Mädchen, die diese Sendung anschauen oder die Menschen, die das halt gern sehen, sowas, was da passieren würde, ob das wirklich einen ökologisch oder einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen würde.
Na gut, ich kann mir vorstellen, eine Person reicht da dann nicht, weil vielleicht wird sie dann auch belächelt, so was will sie denn jetzt mit so Naturfarben und so.
Marketing-Gag.
Da brauchst du dann schon, genau. Da
öfter mal was Neues.
Ja, genau. Da brauchst du ein paar mehr Instanzen und Ja, aber das würde natürlich schon helfen, dass einfach mehr der Fokus darauf gelenkt wird. Mhm. Und dann finde ich es aber schon wichtig, dass gerade so die Kleinen, die forschen schon viele Jahre und manche auch Jahrzehnte an der Pflanze für die Faser, ne, dass da liegt die Substanz und der Wert auch. Ne?
Da ist er zu Hause. Was meinst du denn damit, wenn du sagst, ja, dass das quasi trotzdem in dem alten System wäre? Was wäre deiner Meinung nach denn notwendig, dass ein anderes System dann da jetzt entsteht?
Die Hanfpflanze, finde ich, zeigt ganz schön auf, wie man in einer lokalen Umgebung einfach ressourcenorientiert wirtschaften kann und eben auch Produkte herstellen kann. Bedarfsorientiert, ne? Und branchenübergreifend. Und das gefällt mir persönlich sehr an dieser Pflanze, dass man einfach so ein bisschen die Produktivität auch zurückschraubt, ein bisschen an den Bedarf. Ich meine, was ist auch ein Bedarf? Ne? Jeden Tag shoppen ist sicherlich kein Bedarf mehr. Ne? So ein bisschen auch, das muss dann natürlich der Konsument mitmachen, so ein bisschen davon. Und dann kann man sich so in der Mitte treffen, und dass die Erde mal auch wieder durchatmen kann und wir Menschen auch, ne? Den ganzen Tag da immer rennen und machen und tun, um irgendwas Geld zu verdienen, um was zu kaufen. Das ist ja irgendwie auch nicht so substanziell. Und das kann man eben sehr gut mit der Hanfpflanze. Man kann sie zwar auch in die Masse treiben, weil sie so viel Rohstoff beherbergt, nur das ist eben für mich dieses alte Muster zu leben. Ne? Und ich habe echt so einen Eindruck, dass wir es viel einfacher und friedlicher haben könnten, wenn wir einfach so uns mehr aufs Menschsein sozusagen besinnen. Mhm. Ne?
Ja. Erfordert eine gesunde Hanfindustrie auch ein anderes Bewusstsein von den Menschen und von der Bevölkerung? Also sprich, eine dumpfe Bevölkerung wird sich mit diesen Gedanken wahrscheinlich gar nicht beschäftigen. Erstmal wach werden und dann das einführen, so in die Richtung?
Ja, definitiv.
Und wie ist es da von Seiten der Politik? Wird das, was merkst du da für Signale? Wird das gefördert? Wird das blockiert? Wird das eher kritisch beäugt und erstmal beobachtet, was sich da tun wird? Was nimmst du wahr?
Ja gut, die Politik hat ja nur den vollen Fokus auf diesen medizinischen Bereich tatsächlich. Ne?
Das lenkt die aktuelle auch, Situation.
Ist aktuell jetzt so, ne? Hier jetzt im Juli 2017 und da ist dann der volle Fokus darauf und über den Stängel und den Rest wird wenig gesprochen und nur jetzt so jetzt gibt es die Firma Carpatec zum Beispiel, die ist natürlich urriesig, schon sehr alt, also sehr alt, ne? Gibt es einfach schon einige Zeit auf dem Markt, die haben natürlich eine Position und fangen jetzt da auch an, Werbung zu machen, um Produkte daraus herzustellen, aber bei Textil wird eben auch kaum darüber gesprochen, ne? Und es ist tatsächlich so, es gibt Leute, mit denen die da so forschen, die dann schon auch herausfinden, dass die textile Saatgut, die richtig guten Sorten, die man früher genommen hat, die dann seideähnliche Fasern hergeben, ne, gibt es einen Ansatz, der gerade geforscht ist, also von Kollegen von mir, dass dieses Saatgut ist gar nicht auf dieser EU-Liste zum Beispiel. Ja? Oder es ist dann nur eine Sorte drauf, also es gibt eine ganz bestimmte Sorte, die man dann für Textil hernehmen kann, aber dann ist zum Beispiel viel zu wenig Saatgut da. Ne? Ein paar Kilo kannst du dann da jedes Jahr dir beantragen und kaufen, weil da in sich 100 Jahre niemand drum gekümmert hat. Ne? Das geht ja bis aufs Feld zurück. Ne? Also wenn jetzt morgen, auch wenn wir morgen aufwachen, alle haben das Bewusstsein, geil, jetzt machen wir nur noch Hanf, Baumwolle, darf sich mal ausruhen, die armen Felder, dann gäbe es gar nicht genug Saatgut. Plus eben die Problematik, dass die richtig wertvollen Sorten überhaupt gar nicht einfach so erlaubt sind, weil die haben auch mehr THC. Die haben zwar lange nicht so viel THC, um dass man dann eine psychedelische Wirkung davon hat, aber die haben ja, so zwischen 1% und 5% und dann ist die Pflanze auch eigentlich so, wie sie ursprünglich wächst. Ne? Weil der Hanf, der einfach so wächst, der ist nicht hochgepimpt mit CBD und mit THC über 20%. Das gibt es so nicht. Ne? Das ist künstlich hervorgerufen. Und die natürliche Hanfpflanze, die hat zwischen 1% und 15% von THC bzw. CBD. Ne? Und das finde ich auch mal ganz wichtig, das sich bewusst zu machen, dass das auch eine Rolle spielt in der Faserqualität.
Ne? Hätte
und wenn da die Politik tatsächlich dann nicht eine Legalisierung, einfach eine Freimachung der Pflanze gibt, wird es weiterhin, auch wenn wir dann die technischen Möglichkeiten haben, kann man immer noch nicht das Nonplusultra rausholen. Ne? Mhm. Also man kann da wirklich, um wirklich dieses seidenähnliche Garn herzustellen, da braucht es dann auch die Politik. Ja.
Hätte denn ein höherer THC-Anteil, also ein psychoaktiver Wirkstoff, hätte der eine Auswirkung auf das Garn dann später her, von der Verarbeitung als auch vom Tragekomfort? Ich meine jetzt nicht, dass die Leute high werden, wenn sie ein Hanf-T-Shirt anziehen, sondern ob man das eben spürt in gewissen Effekten, wie zum Beispiel antibakteriell oder gibt es da Forschungen, weißt du das zufällig?
Ja, also es ist ein Ansatz, also weil es wird ja gerade sehr viel geforscht und alles ist noch neu, ne? Also ja, ja. Nahezu fast täglich kommt man zu neuen Erkenntnissen, aber eine Erkenntnis von Kollegen von mir, die ist tatsächlich, wenn die Pflanze eher natürliches Saatgut hat, wo das THC so zwischen 1-5% ist, lässt sich einfach zum Beispiel die Faser leichter abziehen vom Stängel. Da geht es dann los. Da, wo die Industrie dann schon strauchelt jetzt. Die sagt, na bitte, der harte Stängel, das kriegen wir überhaupt nicht in unsere Maschinen. Und da fängt es dann an. Ne? So. Und ich würde nicht sagen, mehr THC ist mehr Tragekomfort, so nicht. Aber die Fasern sind einfach auch feiner. Ne? Man muss sich ja vorstellen, das THC ist eine maßgebliche Substanz für das Immunsystem der Pflanze. Und wenn ich ihr das natürlich künstlich rauszüchte, nehme ich etwas weg. Ne?
Verstehe.
Das ist wie wenn ich dir dann aus deinem Blut das Vitamin C rausnehme, ja, dann strauchelst du auch erstmal ganz schön. Ne? Okay. So, das ist dann mit der Hanfpflanze ähnlich.
Das heißt, das war eigentlich der falsche Weg, das der Pflanze abzugewinnen.
Ja.
Ich meine, das war ja natürlich der einzige Weg, um es legal zu machen. Mhm. Anfang der 90er Jahre wurde es ja dann so angebaut oder seit 95 gibt es das Ganze. Also sprich, ein natürlicher Anbau mit natürlichen Bedingungen, Sonnenlicht, nicht genau. Kunstdünger, Halle, Natrium, Dampflampen und so weiter, bringt was ganz anderes dann hervor auch. Ja.
Und so können wir auch dann lernen, wieder mit der Natur im Einklang zu leben. Weil wenn ich natürlich eine Pflanze draußen anbaue, muss ich ganz viel mehr Gefühl und Wissen haben für wie das Wetter auch ist, ne, auf was ich zu achten habe, wenn die Sonne scheint und auch wo ich sie anbaue, in welcher Himmelsrichtung. Das ist maßgeblich, macht es einen Riesenunterschied. Das sind tatsächlich fundierte Forschungen, ne, die schon jetzt stattgefunden haben die letzten Jahre oder auch einfach in welchem Breitengrad. Grundsätzlich kann ich es ja überall anbauen. Ne? Und,
ist das kein so ein Mimöschen unter den Pflanzen? So Baumwolle ist ja wirklich nicht so einfach zu handeln, habe ich gelesen. Aber wo wächst Cannabis? Wo kann ich das anbauen, den Hanf? Gibt es da spezielle Breitengrade oder?
Nein, du kannst es nahezu überall anbauen, vielleicht nicht natürlich in der tiefsten Antarktis oder in der größten Wüste, obwohl sie auch in der Wüste wahrscheinlich irgendwie wachsen würde. Dadurch, dass die Pflanze auch tief wurzelt, habe ich immer so ein Bild im Kopf, dass ich tatsächlich damit eine Wüstenbegrünung vermutlich sogar hervorrufen kann, irgendwie. Weil durch diese tiefe Wurzelung könnte sich wie so eine Zwischenschicht, da habe ich letztes Jahr mal mit so einem Gärtner darüber gesprochen, also mit einem Landschaftsbiologen, wie soll ich sagen, genau. Also war auch ein Studierter, die dann zum Beispiel wieder eine Grundwasserschicht, dass ich das bilden kann dadurch. Und diese Riesenblätter, die machen ja auch Schatten, ne? Also ich kann mir vorstellen, aber das ist ja ein anderes Thema. Und so bei Textil stelle ich mir das dann so vor, dass es zum Beispiel sein könnte, ja, die südländischen Länder, wenn wir jetzt mal in der EU bleiben, ne, die würden vielleicht mehr sehr feine Fasern produzieren können. Dann eher so nordische Länder, so Deutschland, Schweden aufwärts, hätten dann einfach Fasern, die mehr für Jacken auch geeignet wären. Ne? Also ich habe wirklich so ein Konstrukt im Kopf, wie man das so systematisch dann aufteilen kann und dann auch zusammen eigentlich daran arbeiten und tauschen dann tatsächlich. Ne? Also dann die Qualitäten, die jeder Ort auf dieser Erde hat, gemeinsam zusammenbringen. Ja? Das gefällt mir auch sehr gut, diese Vorstellung.
Hast du denn Hoffnung zu diesem Thema jetzt? Ich meine, du bist natürlich aktiv da dabei, das ist Teil deines Lebens, aber wenn du so mal ein bisschen in die Zukunft schaust oder so rekapitulierst, was die letzten Jahre passiert ist, erleben wir eine Aufbruchsstimmung oder so eine Phase, wo die Menschen irgendwann mal in der Zukunft zurückschauen, ah, guck hier, genau da sind die Weichen gestellt worden und welche Weichen? Was werden denn die Weichen?
Ja, definitiv erlebe ich das sehr. Es kommt dann auch darauf an, welche Menschengruppe, sag ich mal, man sich bewegt. Ich bin tatsächlich sehr, sehr viel mit solchen ökologisch orientierten Menschen. Ja, und die Weichen stellt jeder selber, jeden Morgen, wenn er aufsteht und seine Achtsamkeit einfach übt, ne? Und die Augen aufmacht und schaut einfach, was möglich ist. Mhm. Und ich finde es auch ganz wichtig, schon immer auf diese ganzen Denkmuster, die wir in unserem Kopf haben, die führen ja eigentlich nur die tatsächlich führen maßgeblich dazu, dass wir etwas nicht tun oder denken, etwas ist nicht möglich. Und wenn jeder Mensch für sich morgens anfängt, das einfach mal auch wegzulassen, diesen Verstandeskasperltheater, sage ich mal, dann wäre schon ganz viel gewonnen. Ja. Weil da habe ich persönlich den Eindruck, ich mache ja schon lange Yoga, Meditation und all diese Sachen, habe viele Seminare schon erlebt, war auch schon mal echt auch schwer krank und habe da ganz viel einfach an, selber an mir gelebt, wie viel das ausmacht und wie wenig Substanz eigentlich dahinter steht. Und wenn ich das schaffe, das einfach umzutransformieren, dann wird es auch weit plötzlich. Ne? Und dann sind viel mehr Dinge möglich, die wir denken in unserem kleinen Ego-Gehirn, die wir dann plötzlich schaffen zu machen. Ne? Mhm, ja. Und da ist eben das Geld immer auch, klar, das läuft so nebenbei mit, weil in diesem System befinden wir uns, aber letztendlich fügt sich das dann irgendwie schon. Ne? Und auch dann die Wirtschaftlichkeit und all diese Dinge, die dann der Kopf die ganze Zeit kontrollieren will und planen und machen und tun, wenn man das einfach mal so ein bisschen wegschaltet, dann kann man noch ganz viel entdecken.
Ich möchte jetzt mal diesen Stoff noch mal ein bisschen näher entdecken.
Ja.
Das ist jetzt alles, was du mitgebracht hast, sind Proben aus deiner Manufaktur oder wie nennt man das, Werkstatt?
Ja, das ist einfach von der Näherei zum Beispiel, Stoffreste, ne, vom Schnittabfall. Ich versuche auch immer alles zu verwerten und die ganz kleinen Reste, aus denen man nichts machen kann, die verschenke ich meistens an Leute bei Veranstaltungen, die kann man auch in Kompost legen, dann kann jeder nämlich testen, dass man das kompostieren kann.
Ach, das ist interessant, ja. Wie lange dauert das, wenn man...
Das gibt verschiedene wie soll ich sagen, Studien von den Menschen. Ich würde sagen, ein paar Monate bis zu ein, zwei, drei Jahre und dann ist es aufgelöst. Das ist natürlich jetzt gefärbt, das ist schon mit einer Chemie gefärbt, aber mit einem Siegel, mit einem GOTS-Siegel.
Ich mache jetzt absichtlich einen Reißtest.
Ja, mache einen Reißtest. Und das ist halt Naturfarben. Das kommt ja auch noch hinzu. Das finde ich halt auch wieder spannend, wenn ich mich mit Naturmode beschäftige. Ich habe so den Eindruck, dass unterschiedliche Hanfpflanzen unterschiedliche Faserfarben haben. Ne? Dieser Garn hier zum Beispiel, der ist jetzt mit Indigo gefärbt. Das ist zwar Leinen, aber Hanf lässt sich gleich gut anfärben. Oder was sagen wir nicht gleich, das ist dann schon wieder so, sagen wir, ähnlich gut. Ne? So, und das kannst du tatsächlich auch auf den Kompost. Also rein theoretisch könnte man das auch auf den Kompost, nur ich bin, wenn man es wirklich total ökologisch nimmt, trotz dass da ein Siegel drauf ist auf der Farbe, aber die Chemielobby ist ganz tief, auch in der Siegelwirtschaft ist ganz viel da schon drin, was da eigentlich nicht, was nicht zur Erde wieder soll. Ne? Und das ist tatsächlich dann, Indigo ist deine Pflanze, ne? Und damit färben ist halt, macht halt schon eine Power, gibt das dann und das kann ich auch dann der Erde wieder zurückführen im Sinne von diesem Cradle-to-Cradle-System. Ne?
Was heißt das?
Cradle-to-Cradle ist so ein Ansatz, einfach kreislaufbasierte Wertschöpfungskette.
Ne? Okay.
Eine Ressource durch einen Produktionsvorgang so zu behandeln und ein Konsumprodukt so daraus zu machen, dass ich es wieder der Erde zurückführen kann und daraus wieder mit Erde und dann wächst wieder die Pflanze. So in der Art kann man sich so eine liegende Acht. Das Bilder auf Google kann man finden.
Ich hab's im Kopf, genau. Ja, so. Ist es denn für dich schwieriger, mit diesen Produkten zu arbeiten, also von der Verarbeitung selber her? Ist der Nähprozess ist genau gleich? Brauchst du spezielle Garne dafür oder wenn du es jetzt biologisch abbaubar machen möchtest, müsstest du ja dann den Faden auch aus Hanf haben oder wie läuft das dann?
Ja, da scheitert es dann tatsächlich an der Ökologie. Es gibt keinen Hanfnähgarn für die Nähmaschinen, gibt es nicht weltweit.
Ne? Weil?
Weil da bräuchte man wahrscheinlich noch viel mehr Faserforschung, weil Nähgarn ist ja ganz dünn und da müssen die Fasern ganz dünn sein und das haben wir einfach noch nicht hingekriegt, ne? Dadurch, dass wir nicht geforscht haben.
Und aus was besteht Nähgarn jetzt? Aus Nylon?
Es gibt Nähgarn aus Polyester oder Baumwolle oder Polyester und Baumwolle. Das ist der hochwertigste Garn und den nehme ich.
Ja.
Weil es ist tatsächlich so, wenn ich Hanf mit Baumwollfäden vernähe, dann habe ich keine lange Tragefreude nach ein paar Wäschen, da die Faser so robust ist und sich das dann beim Waschen und beim Bewegen reibt, dann reißt der Faden schnell.
Ah, okay.
Das heißt, ich muss tatsächlich einen Polyester-Baumwollfaden nehmen. Nur an sich sage ich, wenn du es in den Kompost tatsächlich schmeißen möchtest, schneidet man halt dann die Naht ab. Das ist ja auch noch nicht so ein großes Problem. Ne?
Okay, okay. Ja.
Und das gilt natürlich auch, irgendwann herzustellen, einen Nähgarn aus Hanf. Ne?
Mhm.
Ja. Da haben wir noch echt was zu forschen bis dahin.
Du forschst ja jetzt im kleinen Rahmen, sag ich mal, im Bereich deiner Möglichkeiten, du hast jetzt keine 300 Millionen zur Verfügung. Aber was würde denn passieren, wenn die Regierung oder halt irgendwelche großen Industriezweige jetzt sagen, okay, jetzt hier aber mal ganze Universitäten voller Experten in einen Raum und hier habt ihr Geld, macht jetzt da. Was würdest du denken, was würde sich da dadurch entwickeln oder wo siehst du die Chancen für die Zukunft überhaupt?
Ja, das kommt darauf an, welche Leute da sitzen und wie man das dann wieder betrachtet.
So wenn wie
man
du, ein Haufen so, Leute so wie du.
So wie ich, ja. Das wäre ja urgeil. Ja, also da würde ich ja ein großes Fest, ein großes Handfest erstmal feiern. Und dann kann man die geilsten Visionen natürlich ausspinnen. Ich habe zum Beispiel so ein Bild im Kopf, so ein Regal. Da gehst du nur Naturmaterialien. Da fängst dann an von Brennnessel über Leinen, über Hanf und dann Brennnessel mit Leinen und Leinen mit Brennnessel und Hanf mit Brennnessel und alles so gemischt und in diesen verschiedenen Naturfarben gefärbt auch, also auch nicht mehr diese GOTS-Farbe, einfach nur noch wirklich nur Natur und das rausholen, was geht und dann noch Wolle auch noch, ne? Wolle ist auch ein super Naturtextil an sich, ist zwar nicht vegan, aber ich habe aber so, soweit ich mal mich mit Schafproduktion beschäftigt habe, kann man schon Schafe so halten, dass sie auch ihnen gut geht. Ne? Und dann hat es auch wieder was mit dem Konsum zu tun. Dann kaufe ich natürlich nicht jedes Monat, geschweige denn jede Woche eine Wolljacke, sondern halt einmal im Jahr oder einmal alle 5 Jahre oder 10 Jahre sogar, ne? Weil das hält ja auch lange. Ja, okay. Das gehört dann sowieso automatisch dazu, dass sich der Konsum auch allein dadurch reduziert. Ja, und dann habe ich so ein Bild im Kopf von diesen Raum, sag ich mal, wo diese Garne stehen und dann so schöne, wunderschöne kleine Maschinen, wo der Kunde nahezu fast das Textil für sich produziert bekommt. Ne? Und das fände ich super, das so weit herunterzubrechen. Und da braucht es eben neue Textilmaschinen. Und das wurde noch nie entwickelt. Und da bin ich eben gerade dran mit Menschen. Also theoretisch so ganz neue Art von Maschinen zu entwickeln. Nicht unbedingt eine neue Technik, weil die Technik von den großen Maschinen, die ist ja super an sich. Nur halt es im kleinen Maßstab runterzubrechen. Und dann kann man sich einfach wieder lokal zusammenfinden. Und und ich nehme an, werden sich Skills herauskristallisieren. Die eine Gegend ist mehr fokussiert auf eine bestimmte Produktgruppe, sagen wir mal Jacken, die andere macht dann Schuhe, ne? Und dann kommt es, und dann wie in dem Film, Der grüne Planet, der hat mich im ersten Semester sehr inspiriert, können wir dann uns einfach treffen sozusagen und einfach uns austauschen. Ne? Und, und wenn sich da Leute in einem Saal zusammenfinden, dann könnte man dieses Konzept wunderbar ausarbeiten. Also das fände ich gigantisch, fände ich das.
Okay. Ja, also die 300 Millionen sind es jetzt noch nicht, aber was ist gerade aktuell dein nächster Schritt oder woran bist du aktuell beteiligt? Gibt es irgendwelche Projekte, die du mit auf den Weg bringst gerade?
Ja, also tatsächlich diese kleinen Textilmaschinen zu zusammenzufügen oder neu zu entwickeln oder umzubauen, oder, ne, das tut sich gerade. Die Menschen, die um mich herum sind, die haben sich jetzt zusammengefunden. Wir sind ein echtes Team, so. Es erstreckt sich auch über ein paar Länder, deutschsprachiger Raum und noch ein bisschen auch darum herum. Und das, wir sind jetzt zusammen in Kontakt, regelmäßig, meistens per Telefon oder Skype, ne, weil wir können es nicht immer natürlich persönlich treffen. Manchmal treffen wir uns auch persönlich und dann geht es einfach, jeder hat so seinen Aufgabenbereich und jetzt ist es wirklich kurz davor, dass es zusammengebracht wird, an einem Ort. Das entscheidet sich auch noch bald, welcher Ort es dann sein wird und da werden dann alles Know-how und auch Maschinenkenntnisse und auch Geld, ne, zusammengebracht und klar, da sind wir natürlich schon angewiesen auf Menschen, die uns unterstützen wollen. Diese Art von Zukunft zu erschaffen, sag ich mal. Ne? Dieses Sein, ne? mit diesem ganzen Spektrum, was wir jetzt so gesprochen haben.
Ich meine, wir bewegen uns ja selbst in einem Kreis von Leuten, die einen gewissen Horizont erreicht haben oder halt gelernt haben, auch darüber hinaus zu gucken. Wie könnte man den Otto-Normalverbraucher erreichen mit solchen Konzepten? Muss man den einfach überzeugen durch Qualität, indem man die Dinge einfach auf den Markt bringt und irgendwann wird es sich durchsetzen? Oder bräuchte es da wirklich die Keule, so die Überzeugungskeule? Was könnte man machen?
Also Überzeugungskeule finde ich ganz schwierig, weil ich habe so auch aus meiner Erfahrung, wo ich habe auch schon mal Yoga unterrichtet, ne, ist das, wenn ein Mensch nicht bereit für einen nächsten Schritt ist, dann ist das so, dann muss er seinen eigenen Weg erst noch gehen. Und an sich erlebe ich das aber tatsächlich so, was ist ja alles schlüssig, ne? Erde kaputt, was können wir tun? Möglichkeit A, B, C, aha. Also das ist ja eigentlich eine logische Konsequenz. Ja. Also daran scheitert es also erstmal nicht. Und wenn man das den Kunden erklärt, dann ist das alles sinnvoll. Meistens ist es tatsächlich nur der Preis, ne? Weil darauf sind wir einfach alle gepolt. Und ich glaube, das wäre es dann eigentlich so von der Überzeugung jetzt heraus betrachtet, ne? Ja, also wenn ich morgen den Kunden für 10 Euro ein Hanfshirt hinlege, dann nehme ich an, werden sie das schon dann auch annehmen. Mhm. Ne? Und im Jetzt, wenn der Preis noch höher ist, im ursprünglichen Wert sozusagen, weil Hanf ist ja auch nicht subventioniert, das heißt, die Preise, die da existieren, die sind nahezu, die haben eine hohe Substanz, sage ich mal, einen hohen Wert. Ja. Ja, da ist es einfach die eigene Überzeugung. Wie soll ich da jemand überzeugen? Ich weiß es nicht. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja, ich bin einfach irgendwie immer nur die Ideengeberin und die Wertehalterin und die einfach diese Dinge präsentiert. Und den Rest überlasse ich dann anderen, ja.
Wenn du noch eine Botschaft verbreiten möchtest, also stell dir mal vor, es schauen jetzt 100.000 Menschen zu. Zwar nicht auf einmal, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gar nicht so gering. Okay. Ja? Was würdest du diesen Menschen allen mitgeben, so quasi als Ideengeberin, so ein Credo für eine grüne Zukunft? Wie könnte das in deinen Worten lauten?
Ja, so wie ich schon eben gesagt habe, morgens, wenn man aufsteht, einfach achtsam sein, ne? Und versuchen, so wach wie möglich durch den Tag zu gehen und hinschauen, egal was passiert. Und hinterfragen. Fragen stellen ist immer total super und auch selber recherchieren ist auch super, weil man kann ja viel lesen, egal was man auch liest, ne? Alles mögliche. Also ich sage immer, glaub mir nichts, was ich sage, du musst selber. Okay. Und jeder hat ja auch so eine Intuition und das wieder zu schulen, ich glaube, da kommen wir schon ganz weit. Okay. Also das ist so die Botschaft, die ich rausgebe und dann würde man automatisch dann da landen, dass man sagt, ja klar, ich kaufe ein Hanf-T-Shirt von der Ursi für 70 Euro, ne? So als Beispiel.
Ne? Dass das auch ganz normal wird.
Ja, das kommt dann eigentlich automatisch so, habe ich so. Erlebe ich das, ja.
Ja, ich habe da ein gutes Gefühl, also wenn du da weitergehst, diesen Weg. Ich möchte an dieser Stelle noch was erwähnen, und zwar, du bist ja auch Teil der Hanf-Initiative von Rosenheim, also da bringst du dich ja auch mit ein. Gibt es da irgendwelche aktuellen Aktionen oder seid ihr eine Gruppe, die das Ganze voranbringt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also diesen Förderverein, den wir da gründen wollen, also da haben wir jetzt ganz viele Meetings schon gehabt, da geht es darum, die Hanfpflanze auch in ein Lebenskonzept einzugliedern und also nicht nur Hanf, Hanf, Hanf und dann, sondern es gehört ja für ein nachhaltiges Lebenskonzept viel mehr Dinge dazu, ne? Auch bauen wir Gemüse ein, natürlich Permakultur zum Beispiel, ne? Und da sitzen Leute zusammen gerade, inklusive mir, die da versuchen, ein Konzept auszuarbeiten, wie man jetzt einfach ein nachhaltiges Lebenskonzept erstellen kann, im Gemüseanbau und auch Milchhaltung, auch Tiere allgemein, für Menschen, die halt noch immer gerne Fleisch essen möchten und so weiter. Und dann eben auch der Hanf, wie kann ich den dann einbringen, um einfach eine Biodiversität in einer bestimmten Region hervorzubringen. Ne? Weil unsere Insekten sterben, das finde ich schon ziemlich fatal. Das sehe ich an meinem Garten jedes Jahr und es schockt mich sehr. Und da finde ich es tatsächlich schon fast eine Minute nach 12, dass wir tatsächlich, wenn wir morgens aufstehen, sofort eigentlich handeln anfangen und jeder einfach mal ein paar Blumensamen auf irgendeinen Grünstreifen schmeißt. Ne? Das kann ja jeder machen. Ne? Es ist ja oft so, ich kann da gar nichts machen. Ich sage, du kannst ganz viel machen. Gell? Ja, ja. Und da sitzen wir eben zusammen und kreieren ein Konzept, weil das ist dann natürlich einfach für die Menschen, wenn sie das in der Hand haben, also und das lesen, aha, darum geht's. Und das versuchen wir gerade so verständlich wie möglich auszuarbeiten und so, so sinnvoll auch wie möglich mit den derzeitigen Möglichkeiten in dem Konstrukt, in dem wir uns eben befinden, mit Wirtschaft, Politik und Co. Und dass es einfach auch ein Zusammenarbeiten ist. Ne? Ich finde es auch mal ganz wichtig, dass oft diese Reibung, die entsteht und diese Dualität, dass das überhaupt, das ist auch irgendwie nur so vom Verstand heraus. Ne? Letztendlich, wenn Menschen sich zusammentun und einfach so eine neue Lebensidee kreieren, ist das eigentlich ein Geschenk für das, was gerade existiert, weil das, was gerade existiert, führt irgendwie halt schon ins Nirvana. Und ich finde es eigentlich super fruchtbar, dann neue Konzepte zu integrieren. Und dann zu irgendeiner gewissen Zeit kann man dann eben den Wahn ablösen. Ne? Und das versuchen wir gerade so verständlich und friedvoll wie möglich rüberzubringen. Und dafür sammeln wir tatsächlich auch Geld. Ne?
Dazu möchte ich dann auch gleich aufrufen. Also vielen Dank, dass du uns so ausführlich von deiner Arbeit erzählt hast. Ich finde es cool. Du bist ein cooler Typ, weißt du so. Du hast es irgendwie, hast es irgendwie drauf und auch das Feuer in dir, das brennt. Also ich werde es aufmerksam verfolgen, deinen Weg, und dir auf jeden Fall alles Gute und danke, dass du da warst.
Ja, danke schön. Danke, danke.
Ja, liebe Zuschauer, nochmal ein Aufruf hier für die Initiative vom Chiemgau. Ja, da seid ihr zu Hause, ja, von Rosenheim. Blenden wir alles unten auch nochmal genau ein. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis auf diejenigen, die unsere Sendung dienstlich anschauen müssen. Das haben wir auch schon mitgekriegt, dass wir von diesen Kreisen beobachtet werden. Also ich hätte da so einen kleinen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn so ein nächstes G20-Treffen nicht in Hamburg stattfindet, sondern auf irgendeinem Schiff irgendwo im Mittelmeer? Da kann da niemand hinschwimmen. Das kostet dann nicht 400 Millionen, sondern nur 1 Million. Und die restlichen 399 Millionen wüsste ich genau, wo man sie hinpacken könnte, nämlich in so Initiativen. Vielleicht passt ja auch das Drohnenprogramm nicht mehr an und steckt das Geld in solche Projekte rein. Also nur, falls ihr jetzt einen Bericht schreiben müsst über diese Sendung, es wäre ganz cool, wenn ihr das eurem Chef mal in diese Richtung weitergebt. Könnte er selber drüber nachdenken, über diese Idee. Also von diesem Standpunkt aus, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bei Steinzeit, und bleibt sauber. Bis dann. Ciao.